Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium und zwar in Kapitel 11, die Verse 1 bis 14. Wir machen also weiter in unserer Reihe. Markus Kapitel 11, die Verse 1 bis 14. Wir hören das Wort Gottes. Und als sie, also Jesus mit seinen Jüngern, sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger. Und er sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Markus nimmt uns in seinem Evangelium mit auf eine Reise. 3 Jahre lang lernen wir gemeinsam mit den Jüngern viele Dinge über Jesus. 3 Jahre lang predigt Jesus, heilt Menschen, lehrt seine Jünger und tut Wunder. Nun hätte Markus ja zum Beispiel für jedes Lebenswerk von Jesus ein Kapitel schreiben können. Aber das hat er nicht getan. Die ersten 30 Jahre, die Jesus auf dieser Erde lebte, die kommen im Markus-Evangelium überhaupt nicht vor. Markus berichtet uns nur über die letzten 3 Jahre seines Lebens hier auf dieser Erde. Das sind die Jahre, in denen Jesus zunächst getauft wurde, anschließend versucht wurde und schließlich dann 3 Jahre das getan hat, von dem wir in den Evangelien lesen. 10 Kapitel haben wir uns bisher angeschaut. Und in diesen ersten 10 Kapiteln des Markus-Evangeliums hat Markus fast die gesamten 3 Jahre Dienst von Jesus aufgeschrieben. Die Kapitel 11 bis 15, beziehungsweise 16, die jetzt kommen, die drehen sich ausschließlich um die letzte Woche seines Dienstes. Also 10 Kapitel über 3 Jahre und dann die anderen 6 Kapitel über eine Woche. Die Woche beginnt damit, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Damit beschäftigen wir uns heute. Und sie endet damit, dass Jesus am Kreuz stirbt. Die Jünger kennen Jesus jetzt also schon 3 Jahre lang. Und immer wieder hat er Zeichen getan und ihnen Dinge erklärt, um ihnen klarzumachen, wer er ist. Wir haben gesehen, dass sie mittlerweile einiges von dem verstanden haben. Sie wussten und sie glaubten, dass er tatsächlich der im Alten Testament verheißene Messias ist. Aber sie hatten immer noch nicht begriffen, dass Jesus ein anderer Messias ist, als sie sich das immer dachten. Sie erwarteten einen hocherhabenen irdischen König, der die Römer in einer massiven Endschlacht aus dem Land vertreiben würde. Jesus sagte ihnen immer und immer wieder: Ich bin anders. Ich bin ein Messias, der für sein Volk ans Kreuz gehen wird. Ich bin nicht als protziger König gekommen, sondern als demütiger Diener. Euer eigentliches Problem ist nicht ein Haufen Männer in Rüstungen namens römische Armee, sondern euer eigenes sündiges Herz. Und ich muss mein Leben geben, damit ihr frei sein könnt. Wir können also festhalten, die Jünger hatten Jesus irgendwie so halb verstanden. Und erst recht galt dieses Halbverständnis für eine Reihe von Leuten, die ihn oft begleiteten und ihn gut fanden. Viele Menschen hatten sich von Jesus abgewandt. Die obersten Theologen zum Beispiel, egal ob sie jetzt gesetzlich und ernsthaft waren wie die Pharisäer oder eher oberflächlich und locker wie die Sadduzäer, beide Gruppierungen hassten ihn. Aber es gab eben auch immer noch diese Gruppe von Menschen, die ihm nachliefen und die wie die Jünger darauf hofften, dass er bald ernst machen würde mit seiner Herrschaft. Viele von diesen Menschen begleiteten Jesus auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. In Jericho war das mit Bartimäus passiert, was wir das letzte Mal gelesen haben. Und jetzt ist Jesus mit seinen Jüngern sozusagen auf der letzten Etappe nach Jerusalem. Wir lesen das in Vers 1. Es war Freitag, würden wir heute sagen, also genau eine Woche bevor Jesus gekreuzigt wurde. Jericho liegt einige 100 Meter unter dem Meeresspiegel, während Jerusalem auf fast 1000 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Das heißt, wenn man von Jericho nach Jerusalem läuft, dann muss man einen ziemlich steilen Weg hochwandern. Und auf diesem Weg befanden sich jetzt Jesus und seine Jünger. Von Jericho ging Jesus erstmal in das kleine Dorf Bethanien. Bethanien war ein Dorf, wo er viele Freunde hatte. Unter anderem lebten dort die Geschwister Maria, Martha und Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Bethanien liegt direkt vor Jerusalem auf der anderen Seite des Ölbergs. Und es ist wohl so, dass er in diesem Dorf den Sabbat verbrachte. Er kam Freitag aus Jericho, verbrachte dann den Sabbat in Bethanien und am Sonntag passierte dann das, was wir hier in unseren Versen lesen. Die Geschichte, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einzieht. Die Frage ist nun, warum tut Jesus das? Beziehungsweise, was tut Jesus hier eigentlich? Warum entscheidet er sich dafür, auf einem Esel nach Jerusalem reinzureiten? Und warum geht er danach direkt in den Tempel, nur um scheinbar zu gucken, wie wir in Vers 11 lesen? Es ist wie so oft im Markus-Evangelium. Durch das, was Jesus tut, hält er eine Predigt über sich selbst. Weil Jesus Gott ist, predigte er nicht nur durch das, was er sagte, sondern auch durch das, was er tat. Zum Beispiel, als er den Sturm stillte, predigte er: Ich bin Herrscher über die gesamte Schöpfung. Wenn er Dämonen austrieb, dann verkündigte er: Ich bin stärker als der Teufel und seine Engel. Und heute, beim Einzug nach Jerusalem, predigt er sich selbst als Messias. Was genau heißt das? Das Wort Messias bedeutet Gesalbter. Und im Alten Testament wurden drei Arten von Menschen gesalbt, wenn sie ein Amt antraten. Das waren zum einen Propheten, zum anderen Könige und zum dritten Priester. Propheten, Könige und Priester. Und in unseren Versen heute sehen wir, dass Jesus alle drei Ämter ausführte. Er war selbst Prophet, er war selbst Priester und er war selbst König. Er zeigt seinen Jüngern durch diese Begebenheit und damit auch allen anderen Menschen, die ihn begleiteten, dass er der wahre Prophet, der wahre König und der wahre Priester ist. Wie er das tat und was das für die Menschen damals und auch für uns heute bedeutet, damit wollen wir uns in der heutigen Predigt beschäftigen. Sie steht unter dem Titel Jesus, Prophet, König und Priester. Jesus, Prophet, König und Priester, und ich habe sie wie meistens in drei Punkte eingeteilt, die heute sehr einfach sind. Erstens Jesus, der Prophet, das sind die Verse 1 bis 6. Zweitens Jesus, der König, die Verse 7 bis 10. Und drittens Jesus, der Priester, die Verse 11 bis 14. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, Jesus der Prophet. Ich habe ja schon gesagt, dass Jesus den Sabbat bei seinen Freunden in Bethanien verbracht hat. Und am nächsten Tag tut er dann das, was wir in Vers 1 und dann Vers 2 lesen, nämlich er sandte zwei seiner Jünger in das Dorf, das vor ihnen lag. Es war wahrscheinlich ein kleines Dorf, hier ist der Name nicht genannt. Interessant ist aber der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Er schickte sie nicht zum Einkaufen in das Dorf. Das hatte er schon öfter gemacht. Wenn Jesus mal Ruhe brauchte, hat er gesagt, geht mal in das Dorf und geht einkaufen. Aber jetzt sagt er, holt mal einen kleinen Esel. Und was wirklich interessant ist, ist, Jesus weiß ganz genau, was die Jünger dort in diesem Dorf erwarten wird. Es sind vier Dinge, die Jesus ihnen voraussagt. Erstens, sie werden dort einen jungen Esel finden. Bei Markus lesen wir zwar nur von einem Jungtier, aber die anderen Evangelien berichten uns, dass es ein Esel war. Zweitens sagt Jesus ihnen voraus, auf diesem Esel hat noch nie jemand geritten. Drittens sagt Jesus ihnen, dass sie wahrscheinlich angesprochen werden, wenn sie den Esel einfach abbinden und mitnehmen. Ist ja auch klar, weil das ja wie Diebstahl aussieht. Und viertens, wenn die Jünger sagen, der Herr braucht es, dann werden die Dorfbewohner sagen, na gut, dann nehmt's mit. Die Frage ist natürlich, woher weiß Jesus das? Und die erste Antwort ist sehr einfach. Jesus ist Gott und Gott weiß alles. Die zweite Antwort ist, als Messias ist er auch unser Prophet. Und ich bin überzeugt davon, dass er sich hier als Prophet zeigt. Die Propheten im Alten Testament hatten die Aufgabe, den Menschen Dinge von Gott mitzuteilen. Und dazu bekamen sie von Gott direkt Informationen. Und oft waren das Informationen, die die Zukunft betrafen. Einen wahren Propheten erkannte man unter anderem daran, dass das eintraf, was er vorausgesagt hatte. Das Kennzeichen eines falschen Propheten, ein Kennzeichen eines falschen Propheten war, dass er etwas voraussagte, was nicht eintraf. Und falsche Propheten sollten im Alten Testament sofort getötet werden. Jesus erweist sich hier also als wahrer Prophet. Er hätte ja auch mit seinen Jüngern in das Dorf gehen können, hätte sagen können, na, seht ihr den Esel da drüben, nehmt den mal mit. Aber auf diese Weise lernen die Jünger, dass das, was Jesus sagt, selbst wenn er gerade örtlich oder zeitlich von dem Ereignis entfernt ist, dass Jesus weiß, wovon er spricht. Wir lesen in den Versen 4 bis 6, sie, also die Jünger, gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Wir sehen hier, alles kam ganz genauso, wie Jesus es vorausgesagt hatte. Der junge Esel steht da, die Leute kommen und fragen etwas verwundert nach, was macht ihr da? Die Jünger sagen, der Herr braucht es und die Leute lassen sie gehen. Auf Jesus konnten sich die Jünger verlassen. Was er sagt, das ist auch so. Das galt nicht nur damals, sondern das gilt auch noch heute. Vielleicht geht es dir zum Beispiel in der letzten Zeit aus irgendeinem Grund schlecht. Vielleicht geht es dir auch heute Morgen überhaupt nicht gut. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du einfach verzweifelst. Oder du erinnerst dich an das, was Jesus öfter gesagt hat. Zum Beispiel an seine Verheißung, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und dann ist die Frage, glaubst du das wirklich? Ich meine, nicht unbedingt jetzt, heute Morgen im Gottesdienst, sondern dann, wenn du tatsächlich mühselig und beladen bist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das in diesen Situationen oft ist. Aber aus Begebenheiten wie dieser lernen wir, auf Jesus kann man sich verlassen. Das heißt nicht, dass er dir sofort immer alle Probleme abnimmt, aber er kümmert sich und am Ende gibt er uns Ruhe für immer, weil er es gesagt hat. Jesus ist unser wahrer Prophet und das hatten auch die Menschen, die ihm später in Jerusalem zujubelten, begriffen. Matthäus berichtet uns, dass viele Leute in Jerusalem die Menschenmenge, die da jubelte, sahen und dann zu diesen Leuten hingingen und sagten, wer ist das denn da auf dem Esel? Die Leute antworteten ihnen, ganz interessant, es ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Wir lesen das in Matthäus 21, Vers 11. Markus berichtet das nicht. Dabei zeigt sich Jesus aber nicht nur selbst als Prophet. Er ist zwar selbst der letzte und der große Prophet, aber er ist auch die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien. So ist er der große Prophet, den der Prophet Mose mehr als 1200 Jahre vor ihm angekündigt hat. Er ist der neue David, den Nathan 1000 Jahre vor ihm angekündigt hatte. Und er ist der König auf dem Esel, den Sacharja 400 Jahre vor ihm vorausgesagt hatte. Wir haben das eben in der ersten Schriftlesung gelesen und ich lese uns nochmal Sacharja Kapitel 9, die Verse 9 bis 10. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Zacharja kündigt hier einen König an, der auf einem jungen Esel reitet und Frieden bringt. Und auch dieser König ist Jesus. Wie wir im zweiten Punkt lernen werden, Jesus der König. Das sind die Verse 7 bis 10. Als Kaiser Wilhelm II. Im Jahr 1898 Jerusalem besuchte und dort die Deutsche Evangelische Erlöserkirche einzuweihen, war das ein ziemlich aufwendiges Unterfangen. Der Kaiser hatte fast 500 Menschen im Gefolge und reiste auf einem Pferd. Um ihm einen würdigen Empfang zu bereiten, ließ der Sultan, der damals über Palästina herrschte, angeblich sogar einen kleinen Teil der Stadtmauer einreißen, damit Wilhelm auf seinem Pferd bequem nach Jerusalem reiten konnte. Die Lücke in der Stadtmauer, die sieht man bis heute. Bei Jesus sah der Einzug irgendwie anders aus. Wie Kaiser Wilhelm ging ja auch er nach Jerusalem hinein. Und in Vers 7 lesen wir, dass die Jünger Kleider auf den Esel legten, wahrscheinlich damit er bequemer sitzen konnte. Und dann setzte er sich auf diesen jungen kleinen Esel und ritt in die Stadt hinein. Viele von den Menschen, die dort standen und ihm zujubelten, die legten auch Kleider vor ihn hin. Und das war im Nahen Osten ganz üblich, dass wenn ein König als Sieger in einer Stadt einzog, dass dann Kleider vor ihn hingelegt wurden. Wir lesen das zum Beispiel auch von König Jehu im zweiten Buch Könige, dass die Menschen das nach einem Sieg für ihn gemacht haben. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit dem roten Teppich vergleichen, der heute oft ausgerollt wird, wenn bei einer Festveranstaltung Ehrengäste erwartet werden. Andere Menschen rissen Palmzweige aus den Bäumen und legten sie vor Jesus. Der Sinn war der gleiche wie bei der Kleidung. Und weil die Menschen damals übrigens Palmzweige auslegten, nennt man den Sonntag vor Ostern bis heute Palmsonntag. Das ist nicht heute, sondern der Sonntag in einer Woche. Und während die Jünger und viele andere Leute vor ihm herliefen und hinter ihm herliefen, riefen sie, Verse 9 und 10, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Hosianna ist ein aramäisches Wort und bedeutet so viel wie hilf uns oder errette uns. Und dieser Ausruf der Menschenmenge stammt aus Psalm 118, den Versen 25 bis 26. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es nur noch eine Woche bis zum Passafest war. Psalm 118 war einer der Psalmen, die immer zum Passafest gebetet wurden. Und auch damals schon war den Menschen klar, dieser Psalm 118 dreht sich um den kommenden Messias. So heißt es zum Beispiel nur einige Verse vor den Hosianna-Versen, die die Menschen riefen, in Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und einige von euch werden wissen, dass das ein Vers ist, den das Neue Testament wiederholt auf Jesus, den Messias, bezieht. Und dabei ist es wirklich erstaunlich, wie viel die Menschen von Jesus verstanden haben. Das sehen wir an drei Stellen in ihrem Lobpreis. Erstens, sie rufen Hosianna, also rette oder hilf uns. Das heißt, sie glauben, dass Jesus mächtig ist, ihnen zu helfen. Am Ende von Vers 9, das ist der zweite Punkt, nennen sie Jesus den, der im Namen des Herrn kommt. Das heißt, sie erkennen an, dass Jesus von Gott gesandt wurde. Und drittens, sie glauben, dass Jesus der wahre Nachkomme Davids ist, der das Reich Gottes bringt. Anfang von Vers 10. Sie erkennen ihn also als König an. Und das ist wirklich einiges an Theologie, was diese Leute über Jesus haben. Sie sagen, dieser Jesus von Nazareth, dieser einfache Zimmermann und Wanderprediger, er ist der Messias, von dem die Propheten sprachen, er ist der wahre Nachkomme Davids und König und er ist von Gott gesandt. Aber sie verstehen eine Sache immer noch nicht. Sie hoffen wahrscheinlich, dass Jesus direkt in den Palast geht und dort die Römer vertreibt. Sie hoffen, dass er sich auf den Thron setzt, Sie hoffen, dass er sein Reich auf dieser Erde baut. Wie die Jünger auch, verstehen sie Jesus nur so halb und damit in einem bestimmten Sinn überhaupt nicht. Denn Jesus will ihnen helfen, aber nicht gegen die Römer. Jesus ist König, aber kein irdischer König. Jesus ist der von Gott gesandte Messias, aber ein Messias, der für sein Volk ans Kreuz geht. All das hatten die Menschen, die ihn so sehr bejubelten, nicht auf dem Schirm. Und dabei hätten sie nur etwas genauer hinschauen müssen, denn irgendetwas an dem Auftritt von Jesus passte überhaupt nicht. Denn als Kaiser Wilhelm zum Beispiel vor etwas mehr als 100 Jahren nach Jerusalem einzog, da war das wirklich standesgemäß. Hoch auf einem Pferd, in Prunk und Pracht und begleitet von vielen seinen Soldaten und von engsten Vertrauten. Und dagegen sah der Einzug von Jesus nach Jerusalem irgendwie etwas kläglich aus. Zumindest gilt das, wenn wir ihn mit den Augen dieser Welt sehen. Statt auf einem stattlichen Pferd reitet Jesus auf einem mickrigen kleinen Dorfesel. Statt einem prunkvollen Auftreten hat er wahrscheinlich an diesem Tag ganz normal ausgesehen, wie sonst auch immer. Und er hatte auch keine Elite-Kampfeinheit dabei, um den Palast in Jerusalem zu stürmen. Stattdessen nur eine bunte Truppe meist unzuverlässiger Nachfolger, die aus einem Terroristen, einem Ex-Zöllner, mehreren Fischern und anderen einfachen Leuten bestand. Dabei verrät uns gerade der Esel als Symbol unglaublich viel. Während Pferde damals wie heute für kriegerische Macht und Stolz stehen, steht so ein kleiner Esel für das genaue Gegenteil. Erinnern wir uns nochmal an Zacharja 9. Dort heißt es: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Pferde, die standen für Stolz, Esel für Demut. Hätte Jesus dort wirklich seine uneingeschränkte Macht demonstrieren wollen, die er zweifelsohne hat, dann wäre er vermutlich auf einem Pferd eingeritten. Aber Jesus wollte sich hier als anderer König zeigen. Er ist ein König, der von sich selbst nur kurz zuvor gesagt hatte: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und genau das verstanden die Menschen nicht, obwohl sie dieser etwas seltsame Triumphzug ins Fragen hätte bringen müssen. Sie begriffen nicht, was Jesus meinte, als er sagt, dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist. Interessanterweise widerspricht Jesus den Menschen hier aber nicht. Er weiß ganz genau, dass sie ihn falsch verstehen. Und bisher hatte er die Menschen und die Jünger immer wieder zurechtgewiesen, wenn sie ihn falsch verstanden haben. Wenn sie ihn für irgendetwas bejubelt haben, was er gar nicht sein wollte oder war. Als Jesus den Jüngern das erste Mal ankündigte, dass er sterben und wieder auferstehen werde, da wollte Petrus ihn unbedingt davon abbringen. Und Jesus reagierte sehr scharf darauf. Markus 8, Vers 33 lesen wir, dass Jesus sagte zu Petrus: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Hier bei seinem Einzug widerspricht Jesus nicht. Lukas berichtet, dass die Pharisäer irgendwann mitten bei diesem Einzug zu ihm kamen und ihn aufforderten, der Sache ein Ende zu machen. Hier, Jesus, jetzt sorg mal dafür, dass die Menschen hier endlich Ruhe halten. Und daraufhin sagte Jesus zu ihnen, und mir läuft es ehrlich gesagt immer kalt den Rücken runter, wenn ich das lese, Jesus sagte: Wenn diese Menschen schweigen sollen, dann würden die Steine schreien. Die Bibel sagt uns nichts Genaueres über den Grund, warum Jesus die Menge nicht aufhält. Möglicherweise war es Teil seines Plans, einmal tatsächlich, wenigstens einmal, vom Volk als König in Jerusalem bejubelt zu werden. Auch wenn er ganz genau wusste, dass das Volk ihn nicht wirklich verstanden hatte. Jesus war das klar, dass sie ihn nicht begriffen. Bei Lukas lesen wir zum Beispiel, als Jesus bei diesem Triumphzug irgendwann mittendrin anfing zu weinen. Lukas schreibt: Und als er näher kam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach:
wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Was für ein Ereignis. Der Schöpfer dieser Welt müsste nur mit dem Finger schnipsen und hätte das bestmögliche Tier für einen Triumphzug vor sich stehen. Aber das war nicht sein Ziel an diesem Tag, sondern er wurde klein für uns. Oder wie es in einem Lied sehr gut auf den Punkt gebracht wird, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Und das Tragische war eben, die Menge, die ihn bejubelt hat, hat ihn nicht verstanden und jubelt trotzdem. Es wird nicht mal eine Woche brauchen, bis viele dieser Menschen dann doch begriffen haben, dass Jesus ganz anders ist, als sie sich das immer vorgestellt haben. Aber das führte nicht dazu, dass sie sich bekehrten, sondern dass sie ihn zu hassen begannen. Innerhalb einer Woche wurde aus dem Hosianna der Jerusalemer Bevölkerung ein Kreuzige ihn. Und ich glaube, das sollte auch für uns heute, 2000 Jahre danach, eine Warnung sein. Denn die Frage ist, an welchen Jesus glaubst du? An den Jesus der Bibel mit allem, was er über sich selbst sagt? Oder hast du dir, wie die Menschen in Jerusalem damals, schon längst deinen eigenen gebaut? Glaubst du vielleicht an den Jesus, der für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Aber du bist auf der anderen Seite nicht bereit, dein Kreuz für ihn auf dich zu nehmen? Oder behauptest du, Jesus zu lieben, aber dir ist sein Leib, seine Gemeinde hier vor Ort im Grunde völlig egal? Ist dein Jesus vielleicht immer gnädig und lieb und niemals zornig? Oder ist dein Jesus gut genug als Helfer, wenn du ein Problem hast? Aber mit dem Rest deines Lebens hat er im Grunde nichts zu tun. Wenn eine dieser Dinge auf dich zutrifft, dann hast du dir deinen eigenen Jesus gezimmert. Dann ist nicht alles an deinem Jesusbild falsch. Das sehen wir an der Volksmenge. Sie haben viel erkannt, aber sie haben nur das akzeptiert, was sie hören wollten, was ihnen in den Kram passte. Jesus ist König, aber er ist nicht der König unserer eigenen Vorstellungswelt. Er ist so, wie er sich in seinem Wort geoffenbart hat. Und es ist unser Auftrag, keinem anderen Jesus nachzufolgen. Der Triumphzug dieses Königs führte übrigens direkt in den Tempel. Schon das dürfte einige in der Volksmenge überrascht haben. Denn eigentlich hätte er doch jetzt als Messias direkt in den Palast stürmen müssen, um dort den Thron in Besitz zu nehmen. Aber wenn König Jesus hier auf dieser Erde überhaupt jemals einen Palast hatte, dann war das niemals der Königspalast in Jerusalem, sondern immer der Tempel. Und deswegen führte sein Weg direkt dorthin. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt, Jesus der Priester. Das sind die Verse 11 bis 14. Was tut Jesus hier im Tempel? Vers 11. Wir lesen dort, und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel, und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Eigentlich ging er also nur in den Tempel, um zu gucken. Aber dahinter steckte ein Grund. Jesus kannte den Tempel nämlich. Er wusste ganz genau, wie es da aussah. Er ging dorthin, um zu sehen, was im Tempel los war. Das ist so ähnlich, wie wenn die Kinder im Garten spielen und die Mutter geht mal raus, um nach den Kindern zu gucken. Dann guckt die Mutter nicht, um zu sehen, wie die Kinder aussehen, das weiß sie, sondern sie guckt, ob alles in Ordnung ist, beziehungsweise was die Kinder da machen. Sie schaut nach dem Rechten. Was Jesus dort ganz genau im Tempel sah, das wird uns erst einige Verse später berichtet. Da geht er nämlich am nächsten Tag nochmal zurück in den Tempel. Alles war voll von Händlern, die Tiere für die Opfer verkauften. Anstatt ein Ort des Gebetes zu sein, war der Tempel zu einem Einkaufszentrum geworden. Und Jesus sah bestimmt auch viele Menschen, die die tollsten, frömmsten religiösen Dinge taten. Aber es war wenig Frucht da. Was war der Tempel eigentlich? Der Tempel war der Ort, wo Gott sein Volk treffen wollte. Es war der Ort, wo Gott seinem Volk begegnete. Symbolisch hatte Gott seinen Thron im Allerheiligsten. Viele Juden nahmen das nicht besonders ernst. Für die Händler war der Tempel eine riesige Geschäftsquelle. Für viele jüdische Priester war das Judentum mehr so Tradition als wirklicher Lebensinhalt. Eine Ausnahme bildeten hier noch die Pharisäer, die das alles wirklich ernst nahmen. Aber auch sie beteten Gott nicht so an, wie er das wollte. Im Grunde war die Situation des Tempels und die Situation der Priester damals so ähnlich wie die Situation der Kirche in Deutschland des 21. Jahrhunderts. Ein bisschen Tradition, ganz viel Oberflächlichkeit und wenn die Kirche eigentlich für die Gesellschaft überhaupt noch relevant ist, dann als wirtschaftlicher Faktor. Wie reagiert Jesus? Jesus reagiert interessanterweise erst einmal gar nicht. Am Ende von Vers 11 lesen wir, dass er guckte und dann zurück nach Bethanien ging, um dort zu übernachten. Das Dorf war ja nur ein paar Kilometer weg und für ihn war es sozusagen sicheres Gebiet. Dort war er sicher vor den obersten Juden und konnte bei seinen Freunden sicher übernachten. Am nächsten Morgen machte er sich dann mit seinen Jüngern zurück auf dem Weg wieder nach Jerusalem. Und auf dem Weg erklärt er ihnen durch ein Wunder, was er von dem hält, was er am Tag zuvor im Tempel gesehen hat. Jesus hatte auf dem Weg Hunger. Das ist übrigens ein weiteres Beispiel, an dem wir sehen, dass Jesus tatsächlich Mensch war. Und er sah am Straßenrand einen Feigenbaum, wie es Tausende in Israel gibt. Und so ging Jesus zu diesem Baum hin. Wir lesen hier, dass nicht die Zeit der Feigen war, denn Feigen werden erst im Herbst reif. Und trotzdem gab es in Israel an den Feigenbäumen auch im Frühjahr so etwas wie Frühfeigen. Das sind kleine Feigenknospen, die eben im Frühjahr zusammen mit den Blättern wuchsen und essbar waren. Und als Jesus näher an diesen Baum ging, waren da keine Feigen dran, das war ganz klar, denn Feigen gab es erst im Herbst. Aber dieser Baum hatte auch keine Frühfeigen. Und somit war klar, dass der Baum keine Feigen in diesem Jahr tragen würde. Denn die wirklichen Feigen entwickeln sich aus diesen Frühfeigen. Jesus konnte also weder die Frühfeigen essen, und auf der anderen Seite wusste er, dieser Baum würde niemals oder in diesem Jahr zumindest keine Feigen tragen. Und dann verflucht Jesus diesen Baum. Wir lesen das in Vers 14. Er sagt, es esse in Ewigkeit keiner mehr von dir. Außer der Auferstehung ist das das letzte Wunder von Jesus, das uns im Markus-Evangelium berichtet wird. Und interessanterweise ist es das einzige negative Wunder, von dem wir berichten. Mit negativem Wunder meine ich, dass Jesus nicht irgendwas herstellt oder macht, sondern dass er im Prinzip etwas zerstört. Warum tut er das? Er tut das, um seinen Jüngern eine Lektion zu geben. Und zwar die Lektion, was er vom Tempelgottesdienst der Juden hält. Wie der Feigenbaum sieht der Tempelgottesdienst zwar toll und vielversprechend aus, aber wie der Feigenbaum auch, bringt der Tempelgottesdienst keine Frucht. Der Feigenbaum stand mit seinen Blättern da und sah super fruchtbar aus, aber nichts war dran. Genauso war es im Tempel. Und auch das ist eine Warnung für uns. Eben haben wir gesehen, dass die Gefahr besteht, nur an den halben oder vielleicht den 80% Jesus zu glauben. Hier wird deutlich, dass eine weitere Gefahr besteht, nämlich nur äußerlich an Jesus zu glauben. So ein Tempelgottesdienst war beeindruckend. Das war ein Event, würden wir heute sagen. Das gab auch Sicherheit, so nach dem Motto, naja, wenn ich da hingehe, dann wird schon alles in meinem Leben stimmen und Gott wird zufrieden sein. Und wir haben eben im Propheten Jesaja in der Gesetzeslesung gelesen, dass das nicht so ist, dass Gott auf unser Herz achtet. Und auch heute noch ist das eine riesige Gefahr, nur äußerlich Gottesdienst zu feiern, ohne Frucht zu bringen. Ich sage öfter, dass es kein Christsein ohne Gemeinde gibt. Aber auf der anderen Seite gibt es leider auch ein Nicht-Christsein in der Gemeinde. Menschen, die äußerlich alles mitmachen, aber die nicht innerlich mit Jesus verbunden sind, weil sie nicht glauben und ihm nicht nachfolgen. Und durch den Fluch über den Feigenbaum macht Jesus deutlich, was er von so einem Gottesdienst hält. Er deutet auch an, was er mit dem Tempelgottesdienst und den Priestern vorhat. Jesus wird sie abschaffen. Jesus wird sie ersetzen. Schon am Anfang seines Dienstes hatte er gesagt, dass er den Tempel abreißen und an 3 Tagen wieder aufbauen würde. Die Leute verstanden das damals nicht. Und Johannes erklärt dann, dass Jesus dabei von sich selbst sprach. Später unterhält sich Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen und sie fragt ihn, wo denn der echte Tempel ist. Frau am Jakobsbrunnen war ja Samariterin und sie fragte, ist der Tempel der Juden in Jerusalem der richtige Tempel oder unser Tempel von den Samaritern hier auf dem Berg Gerizim? Und darauf antwortete Jesus ihr, weder noch. Es kommt die Stunde und sie ist sogar schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Jesus selbst, das macht das Neue Testament später dann sehr deutlich, ist der neue Tempel. Und gleichzeitig ist er der Hohepriester in diesem Tempel. Seit Jesus gestorben ist, muss man nicht mehr nach Jerusalem gehen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. In dem Moment, als er am Kreuz starb, zerriss im Tempel der Vorhang. Der Tempel aus Stein, der in Jerusalem war, ist überflüssig geworden. Jesus hat durch seinen Tod den steinernen Tempel und das Priestersystem mit allen Opfern abgeschafft. Er war der neue Tempel, er war das bessere, das perfekte Opferlamm und er war der bessere Hohepriester in einer Person. Der Ort, wo man Gott jetzt begegnet, ist Jesus selbst. Seit er uns seinen Geist an Pfingsten gegeben hat, können wir überall auf der ganzen Welt diese Gemeinschaft haben. Christen in Jerusalem genauso wie Christen in Gießen. Christen in Amerika genauso wie Christen in Russland. Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist dann der Tempel. Am Ende seines Triumphzuges besuchte Jesus den alten Tempel und er blickte sich dort um. Wir haben das in Vers 11 gelesen. Und wenn man diesem einen Vers eine Überschrift geben wollte, dann könnte man sagen, der neue Tempel besucht den alten Tempel. Oder der neue Hohepriester betrachtet den alten Priesterdienst. Jesus ist sehr hart gegen die, die ihm nicht wirklich nachfolgen wollen. Für diese Leute gibt es keinen Platz in seinem Reich, auch wenn sie äußerlich sehr fromm, sehr christlich aussehen. Und es ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass niemand in unserer Gemeinde ein solches Leben lebt. Aber alle, die mit leeren Händen zu ihm kommen, die dürfen wissen, dass auch für sie ganz persönlich das gilt, was in einem alten Lied folgendermaßen ausgedrückt ist. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus. Fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. O, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Als wahren Propheten können wir ihm vertrauen in allem, was er uns sagt. Als mächtigem König ist ihm nichts unmöglich und nichts passiert gegen seinen Willen. Als unser Hohepriester hat er uns den Weg zum Vater freigemacht und vertritt uns dort. Und zwar bis zu dem Tag, an dem er wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. Amen.